Als ich mich bekehrt habe, da war ich schon ein bisschen extrem, muss ich sagen. Ich habe mir so einen langen Bart wachsen lassen. Lange Haare hatte ich sowieso bis hierher. Also war ich mehr oder weniger so ein Jesus-Verschnitt. Meine Freunde reagierten erstmal ganz entspannt darauf, weil sie dachten, ja, Andrew ist sowieso ein bisschen verrückt, immer extrem in seinen Ansichten. Das wird auch wieder vorbeigehen, diese Phase. Nur diese Phase ist ja nicht vorbeigegangen. Gut, die Frisur hat sich ein bisschen verändert, der Bart ist ein bisschen kürzer geworden. Aber die meisten meiner Freunde sind jetzt auch dabei. Als ich mich bekehrt habe, dachte ich niemals, dass ich Evangelist werde. Das dachte auch sonst keiner. Aber Gott hat in meinem Leben eingegriffen und er hat meine Zukunft total verändert. Und ich weiß ja nicht, wie du dir deine Zukunft ausmalst. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst und ihn Herr sein lässt, wirst du eine andere Zukunft haben. Denn er kennt ja die Zukunft und weil er die Zukunft kennt, ist es vernünftig, dass du ihm dein Heute gibst. Also gib ihm dein Heute, weil er deine Zukunft kennt. Eine viel bessere, als du dir sie jemals vorstellen könntest oder ausmalen könntest. Und es wird immer eine Zukunft sein, die überraschend ist. Denn das eine kann ich dir versprechen, das Leben mit Jesus ist niemals langweilig. Niemals. Ich befürchte, falls du ein gelangweilter Christ bist, denn darum, weil du noch nicht ganze Sache gemacht hast. Es gibt keinen hingegebenen Christen, der Langeweile hat. Das kann es nicht geben. Denn es gibt ja keine Arbeitslosen bei Jesus. Und irgendwie machen wir alle was falsch. Jesus sagt, ich werde euch senden wie die Schafe unter die Wölfe. Nur damit wir es richtig verstehen, die Kinder Gottes sind die Schafe, ne? Also nicht wir sind die Wölfe. Nur zum Verständnis. So, da wir weder Verfolgung in Deutschland haben, noch sonst irgendwas Großartiges im Moment, Gott sei Dank auf der einen Seite, machen wir aber anscheinend irgendwas falsch, vielleicht weil wir zu wenig kompromisslosen Glauben haben. Vielleicht weil wir nicht kompromisslos genug bekennen. Vielleicht weil wir nicht so ganz eindeutig sind, wie wir zu Dingen stehen. Aber Langeweile gibt es bei Jesus nicht. Also die Zukunft wird es geben, für jeden Einzelnen nochmal anders und für uns als Land auch. Und für die Welt auch. Es ist schon einige Zeit her, da gab es im Fokus so einen interessanten Bericht von der NASA. Da sagten sie etwas über die Zukunft der Welt aus und ich war wirklich überrascht, dass Menschen so klug sein können. Sie sagten, durch die Erderwärmung und den Klimawandel wird das Meer verdunsten. Das wird nicht mehr sein. Und dann kann das Leben auch so, wie wir es jetzt kennen, nicht mehr existieren. Ja, die, guck mal an, wie schlau die sind. Zwar viel, viel später, als Johannes es geschrieben hat. Johannes hat das nicht ganz 70 nach Christus geschrieben, Offenbarung 21, und da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ja, guck mal, da sind sie viel später auch darauf gekommen, ne? Aber lieber später als gar nicht. Also sind ja nicht doof. Ich sag mal so, vielleicht vom Intellekt jetzt Gott gegenüber sind wir alle nicht unbedingt aufdringlich. Gott weiß es ja eben besser. Ist ja klar. Für ihn ist ja Zukunft Gegenwart. Vergangenheit ist ja bei ihm auch Gegenwart. Er sieht ja alles immer auf einmal. Deswegen kannst du hier als kleiner Mensch Gott auch nicht enttäuschen. Das ist unmöglich, Gott zu enttäuschen. Auch du als Kind Gottes, der du vielleicht jetzt gerade in Sünde gefallen bist, du konntest deinen Herrn Jesus nie enttäuschen, weil deine Zukunft für ihn bereits Gegenwart ist. Das heißt nicht, dass wir nicht Buße tun sollen. Natürlich, klar. Aber überrascht wurde er von uns nie. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13, haben wir dasselbe. Die Erde und der Himmel wird nicht mehr sein und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. So, und das ist ja wunderschön, dass es das gibt. Und ich freue mich richtig drauf. Und es kann natürlich sein, dass wir das noch erleben, dass Jesus heute wiederkommt und er wird wiederkommen und wir sind bei ihm. Und als Gemeinde ist es vielleicht vom Gedankenhergang noch schön zu erkennen, es gibt einmal die Entrückung und einmal die Wiederkunft. Das muss man allerdings ein bisschen trennen bei der Entrückung. Dafür gibt es meines Erachtens von der Bibel her nicht ein einziges Zeichen davor. Die Entrückung ist absolut überraschend. Für die sichtbare Wiederkunft für alle, da gibt es Zeichen für. Nur ist es so, wenn wir jetzt die Zeichen der Zeit deuten und sehen, das sind die Zeichen dafür, dass Jesus sichtbar wiederkommt, und die haben wir, wie nah ist dann die Entrückung, Geschwister? Das ist kurz vor knapp. Also wir können und dürfen jeden Tag damit rechnen, dass Jesus seine Gemeinde entrückt. Und das wird der schönste Tag sein für die Kinder Gottes und der schlimmste Tag für die, die sich nicht bekehrt haben, denn die bleiben hier und die haben hier erstmal ein großes Chaos. Stell dir doch mal vor, du gehst ins Krankenhaus und möchtest dein Baby sehen, das ist nicht da. Entrückt. Keine kleinen Kinder mehr, alle entrückt. Du willst deinen Vater besuchen, mach's auf, entrückt. Oder du freust dich, dass dein Ehemann zurückkommt, er ist ein Kind Gottes, du nicht und du kannst lange warten. Kommt nicht mehr, ist entrückt. Ohne jegliche Vorzeichen, einfach so. Und wisst ihr, das Recht hat ja Jesus, einfach so zu kommen, wann er will, um seine Gemeinde zu holen. Das darf er. Wir gehören ihm. Wir sind seine Familie. Jesus sagt sogar, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt sag mal, was nimmt ein Dieb mit? Immer nur das Wertvollste. Und das Wertvollste, was Jesus hier auf dieser Erde hat, das ist seine bluterkaufte Gemeinde, das seid ihr, Geschwister. Ist das nicht schön? Ja, das ist doch wirklich herrlich. Und er sagt ja nicht, ich komme nicht der Dieb, sondern wie ein Dieb. Überraschend. Es geht um diesen Überraschungsmoment. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus uns dann abholt, von dieser Welt hinwegreißt. Allerdings, die hier bleiben, die haben ein großartiges Problem, aber das ist dann nicht mehr mein Problem als Verkündiger. Im Moment hast du nur eine Entscheidung zu treffen, jetzt mit Jesus zu leben, alles andere nicht. Und die Zukunft bleibt Zukunft und wir nähern uns jeden Tag daran. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder kommt Jesus wieder, Entrückung oder Wiederkunft Jesu, oder ich sterbe. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die realistisch ist. Dass ich sterbe und dann vor meinem Schöpfer treten werde. Und dann sagt die Bibel Folgendes in Jakobus 4, Vers 14. Dein Leben ist wie ein Dampf, der eine kurze Zeit währt und dann nicht mehr da ist. Tja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Wasser kocht im Wasserkocher, dann dampft das kurz. Und wie lange könnt ihr diesen Dampf sehen? Dauert das eine Sekunde? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Und dann nicht mehr. Und das ist dein ganzes Leben aus Gottes Sicht. Wie so ein Dampf. Kurz sichtbar hier auf dieser Erde und dann nicht mehr. Ist nicht besonders lang. Ist auch nicht besonders beeindruckend, mit einem Dampf verglichen zu werden. Das sind dann diese 70, 80 Jahre aus Gottes Sicht. Im Gegenüber der Ewigkeit ist das ja wirklich, wirklich nicht viel, nicht lang, ich sage es mal so. Und trotzdem hängen wir ja sehr an dieses Leben. Und dieses Leben hier sollen wir auch genießen. Das sollen wir genießen. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, dass ich mich, je älter ich werde, wie so ein Spießer fühle, weil ich mich über so langweilige Dinge freue. Das ist aber so. Und wenn man verheiratet ist, nein, wenn man glücklich verheiratet ist, dann freut man sich, gemeinsam alt werden zu können, möglichst viel Zeit noch miteinander verbringen zu können. Es wäre keine gute Motivation für die Entrückung zu beten, weil du deine Frau nicht mehr sehen willst. Nicht gut. Nein, das passt nicht. Ich meine, es ist ja wirklich so, es gibt ja im Laufe des Lebens immer wieder Veränderungen. Der eine heiratet ein Mäuschen und du durch die Zeit wirst dann ein Drache. Das gilt für Männer natürlich genauso. Und dann müsst ihr wieder gucken, miteinander zu reden, miteinander zu beten, sich neu dem Herrn zu weihen vielleicht auch, Dinge aus dem Weg zu räumen, um dann eine gemeinsame Zukunft zu haben, eine schöne Zukunft, eine gemeinsame Zukunft. Und auch als Gemeinde ist es gut für uns, wenn wir Licht und Salz sind, dass die Menschen sich an uns orientieren können, zukunftsgerichtet, mit Freude auf das Morgen zugehen. Es gibt ja so Kinder Gottes, die sind furchtbar. Die überwintern hier nur im Leben. Das ist nicht gut. Wir haben hier noch einen herrlichen Auftrag und den machen wir mit ganzem Herzen, bis der Herr Jesus uns entrückt. Aber jeder von uns wird älter. Und die Bibel sagt, das Altwerden ist auf der einen Seite was Natürliches, was Schönes und auf der anderen Seite bringt es auch so manche Sachen mit sich. Ich lese uns etwas vor aus dem Prediger, Kapitel 12, ab Vers 1. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre ankommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Also als junger Mensch, suche Gott, lebe mit Gott, denn die Tage werden kommen, die dir nicht gefallen werden. Das sind die Tage, in denen du friedhofsblond wirst. Wisst ihr, was friedhofsblond ist? Silbergrau. Das ist so. Du hast vorher schwarze Haare oder blonde Haare, jetzt hast du graue Haare und das zeigt dir, du bist ein vergänglicher Mensch. Alles knackt, alles tut weh. Das ist ein Zeichen dafür, dass du vergänglich bist. Ich auch. Seht mal, sonst hatte ich immer so eine schöne kleine schwarze Bibel, so schön handlicht. Die Bibel wächst mit dem Alter. Weil es eine viel größere Schrift hat, dann brauche ich nämlich noch keine Brille, die ich schon längst nötig hätte. Das ist einfach so mit dem Alter. So, und da können wir auch nicht viel tun und dann geht es hier weiter. Sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und die Wolken nach dem Regen wiederkommen. Zu der Zeit, wenn die Wächter im Haus zittern. Also Wächter, das waren sonst Männer, die die Stadt bewachen konnten. Und jetzt sind sie im Haus und zittern, weil sie nicht mehr können. Die starken Männer krumm werden und die Müllerinnen müßig stehen, weil sie so wenige geworden sind. Und betrübt werden, die durch die Fenster sehen. Ich hatte einen Nachbarn, der ist älter geworden und dann war wie so ein, nicht Rollator, sondern wie so ein kleines E-Fahrzeug war das. Damit fuhr er dann noch rum, gehen konnte er nicht mehr. Und ich war beim Autowaschen und er sagt dann, Angelo, ich muss mal kurz mit dir reden. Und ich gucke ihn so an, ich war jetzt gerade bei der Arbeit und ich sage, ja, was ist, sagt er, ich halte dich jetzt auf, aber das macht nichts. Denn in meinem Alter habe ich keinen mehr, ich muss jetzt einfach mal mit dir reden. Und ich, gut, dann ist es halt so, was soll man dazu sagen? Aber diese Aussage, die hat mich schon ein wenig gekriegt, muss ich sagen. Er sagt, von meinen Freunden gibt es keinen mehr. Die sind schon alle gestorben, ich bin alleine. Für diese Aussagen braucht man kein Christ zu sein, um die zu verstehen. Man wird alt, man wird sterblich und dein Freundeskreis wird immer kleiner, weil die wegsterben. Der Mensch lebt, der Mensch wird älter, wenn er älter werden darf, und der Mensch stirbt. Und in diesem Leben hier entscheiden wir uns, ob wir mit Jesus leben wollen oder nicht. Und Menschen, die sich bekehren, die Jesus annehmen, die nehmen einen Wechsel vor, vom Tod zum Leben. Die kommen nicht mehr ins Gericht, die werden begnadigt. Johannes 5, Vers 24. Wie sieht meine Zukunft aus als Kind Gottes? Ja, weißt du, als Kind Gottes hast du die schönste Zukunft, die es gibt. Das ist der Himmel. Etwas Schöneres gibt es nicht. Und wir haben ja alle unsere Vorstellungen vom Himmel und die dürfen wir auch haben. Ich selber dachte immer, ja, wenn ich da oben ankomme, ich wünschte mir eigentlich mal so einen weißen Flügel. Also nicht zum Flattern, sondern zum Spielen. Den werde ich mir hier wahrscheinlich nie leisten können, aber vielleicht kriege ich den im Himmel. Wer weiß. Meine Cousine, die hat sich den Himmel so vorgestellt. Sie sagte, sag mal, Rosita, wie stellst du dir den Himmel vor? Ach, sagte sie, Andrew, stell mir den Himmel so vor. Eine große Wiese, Sonnenschein. Und dann sind lauter kleine Kinder um mich herum, auf die ich aufpassen kann. Ja, das ist auch eine Vorstellung. Andere wiederum, das würden sie vielleicht nie so lautstark sagen, aber die haben so das Gefühl oder den Gedankengang unterschwellig, im Himmel sind wir alles so kleine Rubenengel. Kennt ihr die Rubenengel? Das sind diese kleinen, fetten, pausbackigen Engel mit diesen Flügeln. So wirst du nie. Garantiert wirst du niemals so ein Rubenengel. Und den ganzen Tag Harfe spielen, wäre ja auch nach 700, 800 Jahren irgendwann langweilig, oder? Im Himmel werden wir auch nicht irgendwie rumschweben. Also nicht so 20 Zentimeter über die Erde rumschweben, das wird dir nie passieren. Wenn die Bibel uns ein wenig einen Eindruck gibt vom Himmel und sie sagt hier, der Himmel ist wie die neue Erde, ein neuer Himmel, ja, dann ist es halt eine neue Erde und ein neuer Himmel. Ja, eine Erde und ein Himmel. Oder sie vergleicht den Himmel mit einer Stadt. Ja, wie Stadt? Wie Stadt ist und Stadt war? Bevölkert. Offenbarung 21. Ich möchte die ersten Verse noch mal lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam bereit. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf den Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu. Sag mal, ist das nicht herrlich? Dinge, die es im Himmel niemals geben wird, in deine Zukunft als Kind Gottes. Es gibt keine Tempotaschentücher mehr. Es gibt keine Erkältungen mehr, es gibt keine Tränen mehr, von daher gibt es auch keine Taschentücher mehr. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Viele Berufsgruppen wird es da nicht mehr geben. Vor allen Dingen Prediger, Pastoren, Älteste wird es nicht mehr geben. Wir kriegen da andere Aufgaben, Andreas. Ist auch schön, ne? So. Ärzte, Krankenschwestern, all das wird es nicht mehr geben. Gibt es ja keine Kranken mehr. Gefängnisse, Fehlanzeige, wird es nicht mehr geben. Dadurch auch keine Polizei mehr. Wird es nicht mehr geben. Mein kleiner Sohn Immanuel betete am Anfang, als mein Bruder gestorben ist, betete er dann: Ach Herr Jesus, pass doch bitte auf meinen Onkel auf. Schenk doch, dass es ihm gut geht, dass er wieder ganz gesund wird. Und so starb krank. Und dann habe ich ihn mal beiseite genommen, habe mit ihm geredet und sagte: Pass auf, mein Sohn, es ist so, der Himmel ist ein Ort, wo jeder, der ihn betritt, sofort gesund wird. Egal von welcher Krankheit. Völlig egal. Bei meinem Bruder war es COPD, die Lunge zersetzte sich selber. Der eine hat eine Krebsdiagnose, der andere hat wieder was ganz anderes. Soweit man den Himmel betritt, wirst du geheilt von allen Krankheiten. Ich sage zu ihm: Pass auf, mein Sohn, dein Onkel ist jetzt wieder völlig gesund. Ist wieder ein Top-Sportler, ihm geht es rundum gut. Im Himmel gibt es auch nichts Böses und keine bösen Menschen und auch nichts Gefährliches. Von daher braucht Jesus auch nicht mehr auf ihn aufpassen, weil Jesus ist ja selber da und alles ist wunderbar. Es ist noch viel schöner, als wir uns das jemals vorstellen können. Sagt er: Aha. Nächsten Tag beten wir wieder als Familie, er betet dann: Herr Jesus, danke, dass es meinem Onkel gut geht. Danke, dass er gesund ist und dass wir ihn bald wiedersehen. Ich wünschte mir immer diese Haltung. Oder? Es ist doch schwer, Menschen loslassen zu müssen. Aber dann kann man sich doch freuen auf das Wiedersehen, wenn man ein Kind Gottes ist. Und dann gönnt man ihm doch den Himmel. Und das ist ja auch unsere Zukunft. Paulus sagt, 1. Korinther 2,9, wie schön der Himmel ist. Er durfte mal so einen Blick riskieren und er sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was noch in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott vorbereitet hat denen, die ihn lieben. Wenn hier davon gesagt wird, was noch kein Auge gesehen hat, was wirst du dort oben haben? Augen. Wenn davon geredet wird, dass was du hörst mit deinem Ohr, was wirst du da oben haben? Ohren. Und wenn Paulus sagt, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was wirst du da oben im Himmel haben? Ein Herz. Versteht ihr, Paulus sagt das, was er auch im Philipperbrief sagt. Wir werden verwandelt bei der Entrückung. Im 1. Korinther 15 wird es auch so deutlich. Wir werden verwandelt, wir kriegen einen neuen Körper, aber wir kriegen einen Körper, Leute. Wir kriegen Füße, Knie, Arme, alles wie jetzt. Du wirst du bleiben, du wirst nicht ein anderer werden. Nur du wirst nicht mehr anfällig sein für Sünde, auch nicht für Krankheit. Und das Sterben hat sich auch erledigt. Die Bibel redet davon, dass es 12 Tore gibt im Himmel. Jedes Tor ist eine Perle. Ich weiß nicht, durch welches Tor ich reingehe, aber vielleicht werde ich dann Adam irgendwo sehen, der sagt: Es tut mir schon leid, dass ich euch alle damit reingerissen habe. Mach sein. Aber was meint ihr, wie schön das wird? Mal zu sehen, mal so einen Kaffee mit Paulus zu trinken oder mit Petrus oder einmal mit Mose darüber zu sprechen, wie das da war, durch das Meer gehen zu können. Das muss gewaltig sein. Ich weiß, dass ihr vom Kopf her viel weiter seid als wir in Hamburg. Wir in Hamburg in der Gemeinde, wir haben folgende Vorstellung. Ich muss euch da ein bisschen mit hineinnehmen, damit ihr es versteht. Die meisten von uns leben in einer Straße, das ist der Georgswerder Ring. 95%, wenn nicht 97% heißen weiß. Tatsächlich. Das ist eine große Familie. Ein Großteil davon ist bei uns in der Gemeinde. Ja, wir sind eine sehr offene Gemeinde, was das angeht, weil ich denke, wir dürfen nicht bestimmen, wessen zu Hause Gemeinde wird. Wir haben Italiener, wir haben Rumänen, wir haben aus Tschechien Leute, wir haben Leute aus irgendwoher. Das interessiert uns nicht, woher sie kommen, vielmehr, wohin sie gehen wollen. Und dann ist das die richtige Grundlage. Aber die meisten kommen eben aus diesem Georgswerder Ring. Und als Mensch, der in der Gemeindeleitung ist, wie ich muss auch Menschen immer wieder beerdigen und dann haben wir Gespräche mit der Familie. Und dann sage ich, spreche ich ihnen Mut zu und sage, ist doch schön, wenn ihr euren Vater wiedersehen würdet. Es kann natürlich ein paar hunderttausend Jahre dauern. Jetzt sieht man, jetzt seid ihr, ist das eine Stadt? Pauta ist eine Stadt, ne? Hier, das ist ein Dorf, Stadtteil. Bitte meint das wirklich nicht böse. Wirklich, wirklich überhaupt nicht. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind ja so klein im Kopf manchmal, also wir zumindest, ihr wahrscheinlich nicht. Jetzt stirbt jemand aus der Gemeinde, du sprichst der Familie Mut zu, wir werden uns doch wiedersehen. Auch bei der Beerdigung, so in der Gemeinde. Als ob es so ein kleiner Teil des Himmels gibt, Porta. Und das sind alles die, die in Porta gelebt haben, die gläubig waren, die sind in der Ecke. Und dann machst du die Augen auf im Himmel, aber du bist in der italienischen Ecke gelandet. Die es gar nicht gibt. Oder in der afrikanischen Ecke. Die es zwar auch nicht gibt, aber bei so vielen Millionen von Millionen Menschen, meint ihr denn wirklich, ihr werdet gleich Menschen aus Porta sehen? Deine Familie, dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, deine Tante, deine Cousine. Es kann ein paar hundert Jahre dauern. Kann auch sein, dass du gleich aufwachst und die sind dann da. Spielt aber allerdings auch keine Rolle, weil du nicht mehr die Beziehung zu ihnen hast wie vorher. Aber manchmal denken wir doch schon so, oder? Also wenn bei uns jemand geht, dann denken wir schon, das ist die Georgswerder-Ecke, so Hamburg-Wilhelmsburg, das sind dann die Wilhelmsburger. Wird nicht so sein. Es wird viel weiter und viel größer und viel schöner. Und wir haben ja so viel Zeit dort, Leute. Was meint ihr, wie schön das wird? Und wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass wir alle gleich kennen, dann kriegen wir so ein bisschen Chip-Tuning da oben. Das kann gut angehen. Wir können das gut ableiten. Da gibt es eine wunderschöne Stelle. Matthäus 17, 1 bis 4. Da sind sie auf dem Berg der Verklärung und Petrus sieht den Herrn Jesus, er sieht Mose und er sieht Elia und er kennt die. Die waren schon hunderte Jahre weg, können sich nicht kennen, geht nicht. Aber er sieht sie und er weiß, das ist Mose und Elia. Vielleicht ist es so wirklich, wenn wir den Himmel betreten, dass wir gleich alle kennen. Das wäre doch schon super. Falls ich mich irren sollte, gibt es Plan B? Wir haben genügend Zeit in der Ewigkeit, um kennenzulernen. Das ist auch kein Problem. Wir stehen ja da nicht mehr unter Zeitdruck, auch nicht unter 70 oder 80 Jahre. Gibt es im Himmel noch verschiedene Hautfarben? Vielleicht habt ihr das euch noch nie gestellt. Ich habe mir das schon gestellt, die Frage. Gibt es im Himmel noch verschiedene Hautfarben? Ja. Natürlich gibt es die. Offenbarung 7, Vers 9. Aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen sind dort oben versammelt. Sieht man die verschiedenen Hautfarben? Das ist ja nicht eine Folge der Sünde, sondern der Farbenvielfalt Gottes geschuldet. Ist ja nicht irgendwie entstanden, sondern Gott wollte das ja so unbedingt. Und die Sprache da oben ist ja auch klar. Nein, auch wenn es unaussprechliche Sprachen, nein. Jemand sagte mal, das ist ein bisschen krumm, aber weil du das jetzt gerade sagst, jemand sagte, gibt es im Himmel überhaupt Frauen? Denn in der Offenbarung heißt es, es ist eine halbe Stunde Stille. Aber das wäre böse, wenn ich das jetzt sagen würde, also lasse ich das. Seht mal, im Himmel sprechen wir alle himmlisch. Nicht englisch, sondern himmlisch. Aber versteht ihr, wir werden da zusammen sein und das wird noch viel größer und viel schöner, als wir uns das jetzt in irgendeiner Weise ausmalen könnten. Gibt es im Himmel noch Zeitabfolge? Was meint ihr? Gibt es in der Ewigkeit noch Zeit? Eindeutig ja. Es gibt Zeit in der Ewigkeit. Wenn die Bibel davon spricht, mitten in der Stadt fließt ein Strom, ein Wasserstrom, dann braucht ein Wasser, bevor es von A nach B kommt, Zeit. Also gibt es Zeitabfolgen. Wenn es hier heißt in Offenbarung 21, die Bäume, die am Wasser stehen, tragen 12-mal Früchte im Jahr. Ja, wenn es ein Jahr gibt, dann gibt es Monate, dann gibt es Wochen, dann gibt es Tage, dann gibt es Stunden, Minuten und Sekunden. Also gibt es im Himmel Zeitabfolgen. Wir stehen nicht unter Zeitdruck. Es geht auch nicht um Älterwerden. Aber es gibt Zeitabfolgen. Und ihr versteht, warum die Bibel das uns so sagt. Weil wir dann ein bisschen aufatmen können, weil es unserem Leben hier doch ähnlich ist. In Zeitabfolgen. Wir kriegen Füße, damit wir auf diesen Straßen, die es im Himmel gibt, gehen können und nicht schweben. Es gibt Bäume, da wachsen Früchte drauf. Also von was können wir dann ausgehen, wenn es Früchte gibt? Dass wir dort oben immer noch essen. Und für alle Nicht-Vegetarier, die wenigen, es ist doch für Gott gar kein Problem, so einen Schnitzelbaum zu pflanzen. Oder? Mantelsträucher. Mir doch egal. Aber sag mal, jetzt, wenn wir einfach nur von der Logik da rangehen. Du gehst in den Edeka, Lidl, Aldi oder was weiß ich und du kriegst dann so ein Fleisch, was eigentlich aus Gemüse ist. Und das sieht ihm noch ähnlich und es soll ja auch danach schmecken. Ich selber habe mir das noch nie angetan, aber es ist ja jedem selber überlassen, was er isst. Wenn das ein Mensch hinkriegt, Fleisch nachzuformen und es sieht so aus und es schmeckt so wie Fleisch, ja, dann ist es doch für Gott kein Problem, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Da werden wir doch keinen Mangel leiden. Wenn es da heißt, es gibt Früchte, ja, welche Früchte, weiß ich nicht, aber wir werden da keinen Mangel leiden und sagen, oh nee, ich habe keine Lust mehr auf Maracuja oder Erdbeeren oder keine Ahnung. Da wird es alles und noch mehr geben. Da wird es eine Vielfalt geben, die wir gar nicht kennen. Ehe wird es dort oben nicht mehr geben. Jetzt ist nur die Frage, bist du überhaupt dabei? Wenn du von dieser Erde gehen musst oder Jesus wiederkommen würde, bist du dann an diesem Ort dabei? Oder bist du jetzt schon und du bleibst dann für ewig verloren? Wisst ihr, das Schlimme am Verlorensein ist ja das, man lebt ohne Jesus, man stirbt ohne Jesus und man muss die Ewigkeit dann ohne Jesus verbringen müssen. Und diesen Zustand nennt die Bibel Hölle. Und aus diesem Zustand wird dich auch nie wieder jemand rausholen, weil du dich hier im Leben dafür entschieden hast, ohne Jesus zu sein. Und du bekommst dann genau das, ohne Jesus. Und der Mensch, der sich bekehrt und Jesus annimmt und mit Jesus leben will in seiner Schwachheit, der wird auch die Ewigkeit bei Jesus verbringen dürfen. Aber die Entscheidung für die Ewigkeit, für die Zukunft, die triffst du heute. Ich hatte einen jungen Mann in der Seelsorge, der wirklich eine bewegte Vergangenheit hatte und als Kind es nicht immer schön hatte. Und er erzählte mir lange, was alles gewesen ist. Und er sagte dann, aus diesem Grund bin ich so geworden, wie ich geworden bin. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es in Etappenweise machen, diese Seelsorgegespräche. Und ich sage, heute lernen wir nur einen Satz auswendig. Für meine Vergangenheit kann ich nichts, aber für meine Zukunft übernehme ich Verantwortung. Nochmal, für meine Vergangenheit kann ich nichts. Ich konnte nicht bestimmen, welche Eltern ich habe, wie meine Kindheit verlaufen ist. Da habe ich wenig dazu beigetragen. Aber für meine Zukunft trage ich selber Verantwortung. Und sag niemals, du konntest dich nicht bekehren. Du kannst dich heute bekehren. Wenn du dich nicht heute bekehrst, dann willst du dich heute nicht bekehren. Du trägst nämlich für deine Zukunft selber Verantwortung. Und die nimmt ja keiner. Und Gott hat dich geadelt mit einem freien Willen. Und jeder kann dich entscheiden, mit Jesus zu sein oder ohne Jesus zu sein. Aber diese Entscheidung triffst du heute. Die triffst du in diesem Leben. Für deine Vergangenheit kannst du vielleicht nicht. Da ist dir vielleicht manche Verletzung zugefügt worden. Und das tut mir dann auch an der Stelle wirklich leid für dich, auch wenn ich dich nicht so kenne. Und es gibt wirklich schwierige, und das weiß ich aus der Seelsorge, viele schwierige Wege. Aber für deine Zukunft trägst du selber Verantwortung. Und deswegen kann ich dir nur raten, entscheide dich richtig und entscheide dich für ein Leben mit Jesus, denn dieses Leben hat eine wunderbare Zukunft. Und fairerweise, und das muss ich dir heute Abend auch nochmal sagen, kann deine Zukunft auch ganz anders verlaufen. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Da sagt Jesus am Ende seiner Bergpredigt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und es sind wenige, die ihn finden. Jesus sagt ganz klar, der bequemere Weg ist der breite Weg. Der Weg der Masse. Und wenn du einfach unter der Masse einfach untertauchen willst, wenn du dich da eins machst, dann ist es deine Entscheidung, dann kannst du das gerne. Dann geh einfach mit der Masse, da musst du nicht viel tun, da wirst du einfach mitgezogen. Und Jesus sagt dann auch das Ende von diesem Weg, das ist die Verdammnis. Nur dafür bist du zu schade, dafür liebt dich Jesus viel zu sehr. Er ist für dich gestorben, um dir seine Liebe zu zeigen, und er reicht dir heute Abend die Hand. Und er klopft an deinem Herzen schon die ganzen Tage und eigentlich willst du dich bekehren. Und dann sagt er, und er ringt um seine Zuhörer und sagt, geh doch durch die enge Pforte auf den schmalen Weg. Denn der führt in eine wunderbare Zukunft. Die Zukunft erleben. Für meine Vergangenheit kann ich vielleicht nichts. Aber für meine Zukunft übernehme ich selber Verantwortung. Und heute Abend kannst du dich entscheiden, wie deine Zukunft verlaufen wirst. Mit Jesus oder ohne Jesus. Herrlichkeit oder ewige Verlorenheit. Und diese Verlorenheit beginnt nicht mit dem Tod, die lebst du jetzt schon. Und die Errettung und die Gemeinschaft mit Jesus erlebst du auch nicht erst, wenn du gestorben bist, sondern die darfst du ab dem Moment erleben, wenn du dich bekehrst und dich bereitstellst, Herr Jesus, dir will ich nachfolgen, du sollst der Herr und Heiland meines Lebens sein. Wenn das dein Wunsch ist, dann bitte komm doch heute. Dann bitte bekehre dich doch heute. Nimm's doch an, weil Jesus es gut mit dir meint. Die Bibel sagt, der ganze Himmel freut sich mit und wir auch. Dann dürft ihr euch bekehren, wenn es euer Wunsch ist. Wisst ihr, es ist nur eine Einladung, die kann man annehmen oder ablehnen. Deine Entscheidung. Die ist heute Abend entscheidend, aber die ist zukunftsträchtig.